Hallöchen ihr da draußen und herzlich willkommen zu Folge 4 Flachkörper. Und heute gibt es mal wieder eine klassische Folge mit drei Themen. Also lehnt euch zurück, sperrt die Lauscher auf und wir starten auch gleich rein mit dem ersten Thema. Und deswegen kommt die Folge auch ein bisschen verspätet. Sie ist quasi mehr oder weniger jetzt live. Es ist Montag, der 24.11., als ich aufnehme. Und das hat den Grund, ich wollte dieses Wochenende noch abwarten. Und bei dem ersten Thema, dafür begeben wir uns ins Fußballstadion. Es ist Freitag, 18.30 Uhr, zweite Fußball-Bundesliga. Hertha BSC trifft auf Eintracht Braunschweig. Und da sind dann ca. 42.000 Fans und eine recht große Anzahl an Gästefans. Ich glaube, 40.000 waren es. Man hört den Anschlusspfiff und dann ist erstmal Stille. Denn es gibt einen Stimmungsboykott. Und die Frage, welche da über allem schwebt, ist, ob dies der gewünschte Fußball ist. Gleichzeitig wird in der Hertha-Fankurve ein Banner entrollt mit der Aufschrift »Populisten legen die Axt an die Fankultur«. Und dann sieht man da noch ein Bild von wahrscheinlich Innenministern oder Politikern. Das konnte ich auf den Bildern jetzt nicht so genau erkennen und im Stadion schon gar nicht, weil ich stand über der Kurve. Genau, und dazu kommt dann noch das Banner »Populisten legen die Axt an die Fankultur«. Und diese Kurve erscheint dann in schwarz aus denn Braunschweiger Fanlager hört man auch nichts und dann hast du da einfach ein stilles Fußballstadion. Und das ist gruselig und überhaupt nicht atmosphärisch. Dies gab es zwar bereits während der Pandemie, wo man sich noch so ein bisschen drüber gefreut hat, wenigstens das zu hören, was die Spieler auf dem Platz sagen, aber das hört man überhaupt nicht, wenn man im Stadion ist, logischerweise. Und dann sind da 40.000, 42.000 Leute und das ist total still. Das war jetzt am Wochenende nicht nur im Berliner Olympiastadion so, sondern eigentlich in ganz Deutschland. Nach 12 Minuten ist der Spuk dann zum Glück vorbei und die Ostkurve erstrahlt dann wieder in Blau und Weiß. Man hört die Trommeln, die Fahnen gehen hoch und es wird endlich wieder gesungen. Dieser Protest, dieser Stimmungsboykott, dieser Protest richtet sich gegen die Innenministerkonferenz. Diese berät vom 3. bis 5. Dezember über weitreichende Eingriffe in die Sicherheitskonzepte in den Stadien. Konkret geht es um Gesichtserkennung, personalisierte Tickets und verschärfte Stadionverbote. Bei den Stadionverboten geht es zum Beispiel darum, wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, wird automatisch ein Stadionverbot verhangen, egal wie dieses Verfahren ausgeht. Also erstmal Stadionverbot. Die aktive Fanszene oder die aktiven Fans, die damit natürlich ein Problem haben, liegt auf der Hand. Und sie sind sogar im Recht. Denn die Zahlen, welche diese Verschärfung begründen sollen, zeigen, die Stadien sind sicher. Und daher werfen die Fanszenen der Politik und konkret der IMK, also der Innenministerkonferenz, Populismus vor. Es geht darum, einfach noch mehr Repressionen an Fußballfans auszuüben. Die Gewalt in den Stadien ist rückläufig, die Zahl der Verletzten durch Pyrotechnik ist rückläufig, es waren letztes Jahr knapp 100 Leute und das an einem Interview mit dem sächsischen Innenminister für den MDR hat man noch gesehen, dass die gar nicht so richtig wissen, wovon sie reden, weil der hat darüber geredet, ja, und wenn das halt 60, 70, 80 Leute in Sachsen sind, dann ist das schon, aber diese Zahl, also woher die kommen, ist nicht klar, das weiß der MDR nicht und er selber weiß es wahrscheinlich auch nicht, weil, wie gesagt, letztes Jahr 100 Verletzte. Und das belegen eben diese Zahlen, auf die sich halt die IMK stützt. Um gegen die Pläne zu protestieren, trafen sich dann am 15.11. unterschiedlichste Fangruppen in Leipzig im Rahmen des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft. Also die haben Montag in Leipzig gespielt, Sonntag waren die Fans hinter und haben demonstriert, die gehen natürlich nicht zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Auf der Demo waren dann Fanszenen und auch einfach normale Fans aus ganz Deutschland. Da liefen dann der Hallische Fußballclub und Lok Leipzig zusammen mit Carl Zeiss Jena, die sich nicht verstehen. Da liefen dann Herthaner und Unioner nebeneinander, da liefen die Bayern und 1860 und selbst Rostock und Dynamo Dresden trafen aufeinander, ohne dass irgendwas passiert ist. Das lief völlig friedlich ab. Und daran sieht man, dass was eigentlich Ultrakultur und das alles bedeutet. Die Ultrakultur ist wahrscheinlich Deutschlands größte Subkultur. Und das hat wenig was mit einer homogenen Masse zu tun. Dazu gibt es einen sehr interessanten Artikel im Elf-Freunde-Magazin. Und wie Support in den Stadien aussieht, ist von Stadion zu Stadion natürlich völlig unterschiedlich. Doch in erster Linie vereinen dann halt alle dann die Leidenschaft zum Fußball und zum Fan-Dasein. Und leider gibt es dann auch Fans, und es sind eben nur einige wenige, die das Problem und die Ernsthaftigkeit der Lage nicht verstanden haben. Und das war auch an diesem Wochenende, als einige Anhänger, und das muss man halt dann sagen, es sind dann einige wenige Anhänger, in dem Fall von Eintracht Frankfurt, welche dann völlig über die Stränge schlagen. Die haben Feuer im Block gelegt, die waren in Köln bei einer Auswärtsfahrt, haben angeblich einen Bus von Stuttgartern gecovert, die in Dortmund waren. Also Feuer im Block gelegt, Pyros aufs Feld geschmissen und dann noch diese körperlichen Auseinandersetzungen. Das ist das, was halt durch die Medien geht. Und dann steht, Frankfurt-Fans schlagen sich mit Stuttgart-Fans, Frankfurt-Fans schmeißen Pyrotechnik. Aber das sind ja nicht alle. Das sind, wenn da 4 Fackeln fliegen, haben maximal 4 Leute die geworfen. Und diese 4 Leute sind dann das Problem von der gesamten Fankultur. Und eben einige wenige im Gegensatz zum großen Rest, der es schafft, auf die Ernsthaftigkeit der Lage aufmerksam zu machen und friedlichen Protest zu organisieren. Und damit zeigen sie halt, was eigentlich wichtig ist. Und das Spannende an dieser Diskussion ist, dass auch die Verbände, also die DFL und der DFB, diese Fankultur für die Vermarktung nutzen. Dass es in Deutschland diese Fankurven gibt, liegt daran, dass die aktiven Fanszenen bisher für die Stimmung und das Bild im Stadion verantwortlich sind. Wie Fußball ohne solche Fans aussieht, das sieht man dann in England. Dort gibt es keinen organisierten Support, dort gibt es keine großen Choreos, da gibt es keine Schwenkfahnen und so. Und wie es in Deutschland aussehen könnte, hat man bei den Protesten am Wochenende gesehen. Und das Erlebnis Stadion fällt damit völlig auseinander. Es ist trostlos oder mit den Worten meines Freundes Tim, der mit mir im Stadion war, zu sagen, ohne die Lieder merkt man eigentlich erst, wie scheiße die doch spielen. So, und damit hat er natürlich das auf Hertha bezogen, aber es steckt da sehr viel drin. Klar, der FC Bayern wird wahrscheinlich trotzdem noch schön Fußball spielen, sofern man findet, dass der FC Bayern schön Fußball spielt. Aber ohne dieses ganze Fan-Dasein oder so, weiß ich nicht, ob ich bei 0 Grad oder minus 2 Grad am Freitagabend mir Hertha gegen Braunschweig angucken wollen würde. Ne? Und ohne diese Fankultur verliert der Sport dann an Bedeutung. Dieses gesamte Fan-Dasein, egal ob als Ultra oder so wie ich, als normaler Kurvengänger. Und wir hatten ja 2 Jahre lang leere Stadien und für mich, das muss echt nicht nochmal sein. Abschließend kann man halt sagen, die Diskussion rund um die Innenministerkonferenz ist natürlich nur ein Symptom eines viel, viel größeren Konflikts. Das heißt, was soll Fußball eigentlich sein? Ein Hochglanzprodukt für den internationalen Markt oder weiterhin die Möglichkeit des Eskapismus für jeden? Und für mich ist es ziemlich eindeutig. Fußball sollte vor allem für die Leute sein, welche regelmäßig ins Stadion gehen. In dem Fall ist es halt dann mehr als ein Sport. Und Man kann ja auch wunderbar, ich als Hertha-Fan erst recht, Fan sein vom Fan sein. Also wenn die sportliche Leistung nicht stimmt, hat man trotzdem noch dieses Stadionerlebnis und dieses Gemeinschaftsding und so. Und ich glaube, das würde wegfallen, wenn eben sowas wie Fankurven wegfallen. Aber wie leite ich denn jetzt nun von Fußball bzw. von Hertha zu Sarah Wagenknecht über, unserem zweiten Thema? Also wir haben die alte Dame abgestiegen, unbeständig. Ich glaube, irgendwo lässt sich da eine Brücke zu Sarah Wagenknecht bauen. Und da stellt sich halt die Frage, wohin mit Sarah, beziehungsweise wohin geht es denn überhaupt noch? 2023 spaltete sich Sarah Wagenknecht mit so 10 Gefolgsleuten aus der Bundestagsfraktion der Linken ab und gründete erst den Verein und dann die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Vorausgegangen war ein jahrelanger Richtungsstreit innerhalb der Fraktion und der Partei Die Linke und diese Flügelkämpfe sind in der Politik jetzt erstmal nicht unüblich und dienen zum Teil auch der Profilschärfung. Das gibt es in manchen Parteien wie in der Partei Die Linke etwas lauter und auch in Parteien wie der Union gibt es das nur dann ein wenig leiser. Nur ich denke, so Parteien ohne Profil und Inhalt wie die SPD haben, glaube ich, keine Flügelkämpfe. Haben sie natürlich doch, aber sie haben keinen Inhalt und kein Profil und deswegen kriegt man davon nichts mit. Jedenfalls Wagenknecht und andere prominente ehemalige Linke wie Fabio De Masi oder Amira Mohamed Ali starteten dann dieses neue Projekt und wollten eine Art konservative Linke schaffen. Man hofft damit, eine Lücke im politischen Spektrum auszufüllen. Ob die überhaupt da ist und was dieses politische Spektrum ausmacht, das wäre sicherlich ein Thema für eine andere Folge, vielleicht behalte ich mir das mal bei. Aber während der Bruch der Linken eher langfristig dann geholfen hat, dümpelt das BSW nun bei so 4% bundesweit rum. Bei den Kommunalwahlen in NRW hat man nicht ganz knapp 1% geholt. Und zwar hatte man jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, Wahlerfolge in den Ostbundesländern, also in Brandenburg und Thüringen ist man in der Regierung, in Sachsen ist man ins Parlament eingezogen und man hat mit 6% auch 6 Abgeordnete ins Europaparlament geschickt. Aber da eben die Linke aus dem Bruch gestärkt vorging, gibt es ja weiterhin eine linke Partei, die eben nicht linkskonservativ, sondern linksprogressiv ist. Und das BSW spielt in Deutschland eigentlich keine ausschlaggebende Rolle. Und das Problem hat nun auch Wagenknecht erkannt und zieht nun die Reißleine. Sie tritt im Dezember als Parteivorsitzende nicht mehr an. Und was bleibt dann vom BSW ohne Sarah Wagenknecht noch übrig? Richtig, Bündnis. Aber dieses Bündnis bröckelt. In Brandenburg haben 4 Mitglieder des Landtags die Partei verlassen. In Thüringen, wo es zur ersten Regierungsbeteiligung kam, brodelt es seitdem es zur Regierungsbeteiligung kam, zwischen Sarah Wagenknecht und dem Thüringer BSW. Denn der von Wagenknecht angedachte Kurs war eben auf Fundamentalopposition aus und Populismus und nicht auf Realpolitik. Und wenn man Regierungsverantwortung hat, dann muss man realpolitische und gegebenenfalls auch unbequeme Entscheidungen treffen. In Thüringen ist man zum Beispiel mit Friedenspolitik angetreten, man wolle Frieden mit Russland und so weiter. Das ist überhaupt kein Landesthema. Und das fällt jetzt natürlich Sarah Wagenknecht auf die Füße. Jedenfalls zieht sie sich zurück und möchte dann mehr am Profil der Partei arbeiten, im Hintergrund. Dann wird man schon skeptisch, Sarah Wagenknecht im Hintergrund, das hat sie jetzt die letzten 30 Jahre nicht geschafft und das ist auch eher untypisch für sie. Wo kommt denn das alles her? Also der Plan BSW scheiterte dann in meinen Augen in dem Moment, als die Auszählung bei der Bundestagswahl 4,981% ergab. Das ist sauknapp. Da fehlen wirklich nicht viele Stimmen, aber es reicht halt nicht, um in den Bundestag einzuziehen. Wagenknecht wäre bei einem Einzug natürlich Fraktionsvorsitzende geworden und hätte ihre Partei somit prominent in der bundespolitischen Debatte vertreten und sich in den Diskurs eingebracht und das fällt nun alles weg. Und auch wenn es sich um eine schillernde Persönlichkeit wie Sarah Wagenknecht handelt, ist die Nachfrage nach einer Person oder eher nach einer Partei, welche nicht im Parlament vertreten ist, dann bundesweit auch gering. Also sie kriegt weniger Talkshow-Einladungen, als sie wahrscheinlich kriegen würde, wenn sie im Bundestag sitzt. Und was auch wegfällt, was viele dann vergessen, Redezeiten im Bundestag. Viele Reden im Bundestag werden ja jetzt auf Social Media geteilt und so, und das fällt alles weg. Also Sarah Wagenknecht hat keine Bühne, weil sie wollte nicht nach Europa, weil, also was in Europa passiert, kriegt man jetzt nicht mit unbedingt. Auch das vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Sie wollte natürlich auch nicht in den Landtag von Thüringen, also damit weiß ich nicht, also kann mir nicht vorstellen, wer da überhaupt will. Und logischerweise auch nicht Sachsen oder Brandenburg, sondern sie wollte im Bundestag. Und das hat sie nicht geschafft. Und nun ist es so, dass sie als Galionsfigur das BSW nun verlässt und dieses Bündnis ist halt komplett auf sie zugeschnitten. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Ich muss so eine kurze Trinkpause machen. Aber vor allem fehlt es dann an Inhalten. Schon jetzt hat die Partei auch kein Programm. Es gibt Wahlprogramme und halt die Äußerungen von Wagenknecht, die auch die prominenteste und so wirklich einzige Sprecherin dieses Bündnisses ist. Also kurzum, im Bereich Wirtschaft und Soziales ist man dann eher links. Das ist so das, was man erfährt. Und beim Thema Migration eher konservativ bis rechts. Aber so wirklich Handfestes ist nichts. Und nur, dass Wagenknecht dann mal wieder der Atem fehlt, etwas durchzuziehen, was sie auch in ihrer langen politischen Karriere bewiesen hat und dass sie es nicht schafft, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss nochmal kurz trinken, ich habe einen fusseligen Mund. So, man könnte den Eindruck haben, dass bei der Gründung und dem gesamten Projekt BSW ging es dann Wagenknecht hauptsächlich um sich selbst. Und das ist wahrscheinlich auch so. Der Versuch ist gescheitert und nun verlässt sie das sinkende Schiff und überlässt anderen die Insolvenzverwaltung. Meine Vermutung ist, dass das Projekt nun doch recht schnell scheitern wird. Aus dem einfachen Grund, Personenkult funktioniert eigentlich immer, aber es ist ein kurzfristiger Erfolg, da eine Einzelperson dann doch recht inhaltsleer ist und das BSW hat sich jetzt offensichtlich komplett von Wagenknecht abhängig gemacht. Das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte und sie wollte das auch so. Und Nun ist es gescheitert. Sie schafft es nicht, sich in der Bundespolitik zu etablieren und weiß jetzt nun nicht, wohin mit sich. Wie wird es jetzt mit dem BSW weitergehen? Nächstes Jahr sind nochmal Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt. Und auch dort ist das BSW bei Umfragen nur knapp bei 5%. Und wenn Wagenknecht, die bisher die Leute quasi alleine gezogen hat, wegfällt, dann werden die Leute auch das BSW nicht mehr wählen, weil Leute, die das BSW wählen, sind Leute, die vielleicht früher die Linkspartei wegen Wagenknecht gewählt haben, die sonst die AfD gewählt hätten und jetzt sagen, naja, ich finde die Wagenknecht ja gar nicht mal verkehrt, dann wähle ich das BSW, aber Wagenknecht fällt weg. Und jetzt steht zwar Wagenknecht drauf, aber sie ist gar nicht mehr drin. Und damit hat die Partei, die an sich keine Inhalte hat, nun ihren einzigen Inhalt, nämlich Sarah Wagenknecht, auch noch verloren. Aber gut, dann ist das halt so. Und sicherlich auch durchaus verkraftbar für die politische Landschaft der Bundesrepublik. Aber genug mit Politik. Es ist ja bald Weihnachten und unterm Weihnachtsbaum ist Politik immer besonders anstrengend. Vor allem, wenn dann nach dem dritten Glühwein die großen weltpolitischen Fragen geklärt werden müssen. Aber wann beginnt sie denn nun, die Weihnachtszeit? Wenn man so Supermärkte und Discounter fragt, dann im August. Klingt wie ein Witz, aber ab August hatte ich die Möglichkeit, mich mit Lebkuchen einzudecken und Schoko-Weihnachtsmänner zu kaufen. Was ich da nicht verstehe, wieso dann nicht einfach übers ganze Jahr? Also Saisonware kaufe ich dann auch einfach nicht ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kaufe es euch nicht ab und ich kaufe sie auch nicht, wenn im Hochsommer dann die Kartons mit Schneeflocken dekoriert sind und darum stehen und endlich wieder Weihnachtszeit. So, es ist August. Ich bin gerade schwitzend aus der Bahn ausgestiegen, rein in den Supermarkt. Ich will zum See und nicht zum Weihnachtsmann. Für andere beginnt die Weihnachtszeit dann so nach Halloween, Anfang November. Und das ist ja meistens so mit Vorfreude verbunden und das kann ich nachvollziehen. Aber da bin ich mir auch unsicher. So, der offizielle Start ist dann heute, Montag vor dem ersten Advent. Man stellt Lichter auf, die Weihnachtsmärkte öffnen und man freut sich schon so langsam auf die Feiertage oder vielleicht auch eher auf die freien Tage, wenn man jetzt mit Weihnachten nicht so viel am Hut hat. Die Diskussion ist aber nun spannend, denn für mich ist die Weihnachtszeit wirklich nur die zwei Wochen so rund um Weihnachten bis zum 6. Januar. Man hat frei, es sind Feiertage, die Zeit zwischen den Jahren und das verläuft sich dann so ein bisschen. Der Weihnachtsbaum steht und die Welt dreht sich halt langsamer. Man schaut die Vier-Schanzen-Tournee und lässt die Zeit so dahin gleiten. Aber auf den Montag vor dem ersten Advent, da kann ich mich auch noch drauf einlassen. Vor allem heute hat es ja auch geschneit. Gut, der Schnee ist mittlerweile, glaube ich, weggetaut, aber es hat geschneit. Das sollte uns reichen. Was ist denn aber nun das Problem daran, wenn im August oder Ende Oktober schon die Weihnachtszeit beginnt? Und für mich verliert sie dann einfach an Bedeutung. Und das finde ich schade, denn als Kind war Weihnachten was Großes. Es gab leckeres Essen, Geschenke, Lichter. Es war einfach das Highlight zum Jahresende. Und man sagt ja, das ist ja wie Weihnachten, aber wenn dann doch das halbe Jahr Weihnachten ist, dann ist man ja schon irgendwie genervt und dann ist auch irgendwie gar nichts mehr wie Weihnachten. Und das entwertet es, ja. Irgendwann denkt man sich dann nur so im August, ach ja, ist ja bald wieder soweit und hat einfach gar keinen Bock mehr. Und ich persönlich merke, wie mir so künstliche und verfrühte Weihnachtsstimmung die Freude dann nehmen. Und man dann macht man auch sehnsüchtig die Türchen am Kalender auf, bis man dann endlich Weihnachten erreicht hat und es hinter sich hat, reicht dann auch. Von daher, als Flachkörper-Host nehme ich mir jetzt mal die Freiheit raus, die man mit einem Podcast hat, nämlich unwidersprochen Sachen in den Raum zu stellen, lege ich hiermit fest, heute, dem Montag vor dem ersten Advent, beginnt die Vorweihnachtszeit. Und das wird ab jetzt so gehandhabt. Ab heute darf man Lichter, Lebkuchen und Schokolade. Und ab dem 23.12. stellt man dann seinen Baum auf und dann beginnt die Weihnachtszeit. Und am 7. Januar kommt alles wieder weg. Also weg, weg. Raus aus dem Supermarkt. Und ich möchte auch ehrlich nicht ich möchte auch nicht früher Lebkuchen oder so kaufen können. Nee, Ende November, fertig. Dann bleibt es nämlich was Besonderes. So, ich möchte hier auch mal ein Machtwort sprechen, ne? Damit wünsche ich euch aber eine schöne Vorweihnachtszeit, denn sie beginnt ja ab heute. Wir dürfen endlich wieder Weihnachten feiern. Yippie. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ihr geht jetzt am besten Lebkuchen essen oder auf dem Weihnachtsmarkt Langosch. Finde ich auch richtig geil. Und dekoriert eure Buden. Macht's euch hübsch. Ich wünsche euch was. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, macht's euch einfach hübsch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.